So, hallo auch noch von mir. Genau, die Reni hat es vorhin schon erwähnt. Es geht heute um eine Geschichte Vater-Sohn. Ich glaube, es ist fast die bekannteste Geschichte überhaupt. Es geht heute um die Geschichte vom Vater und seinen zwei Söhnen, beziehungsweise um die Geschichte des verlorenen Sohnes. Gibt es jemanden, dem die Geschichte noch irgendwie so ein bisschen unbekannt ist? Ich glaube nicht, ne? Die ist, ja. Die ist super bekannt und ich habe gedacht, weil die so bekannt ist, mache ich eine Trilogie draus und predige heute darüber und die nächsten zwei Sonntage. Also es soll jetzt einfach mal drei Sonntage lang über diese sehr, sehr bekannte Geschichte gehen, von der man schon oft auch sagt, Olle Kamelle, schon tausendmal gehört. Aber ich merke, je öfter ich diese Geschichte höre und mich mit ihr beschäftige, umso mehr mag ich sie und umso mehr entdecke ich doch auch immer wieder drin. Denn ich glaube, in kaum einer anderen Geschichte wird uns so radikal von Gottes Liebe erzählt wie in dieser Geschichte. Und ich finde, deswegen ist sie auch wert, sich die einfach mal ein bisschen intensiver anzugucken. Und heute soll es um den jüngeren Sohn gehen. Es geht heute eben mehr um diese, um uns und um unser Verhältnis zu Gott. Den jungen Sohn. So, und bevor ich starte, lese ich sie jetzt einfach nochmal vor, damit die allen auch nochmal so richtig schön präsent ist. Den zweiten Teil von der Geschichte mit dem älteren Sohn lasse ich weg, der kommt in zwei Wochen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater: Vater, vergib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Und da ging der Sohn in sich und dachte: Wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Soweit der erste Teil der Geschichte. Bevor wir jetzt auch nochmal in die Geschichte ganz einsteigen, finde ich es wichtig, sich zuerst auch einmal anzuschauen, wer diese Geschichte denn eigentlich wem erzählt hat. Im Vorspann von dieser Geschichte heißt es, dass sich ein paar fromme Leute und ein paar moralische Autoritäten furchtbar über Jesus aufgeregt hatten. Die hatten so einen Hals auf Jesus, weil Jesus sich ständig mit den in ihren Augen falschen Leuten eingelassen hat. Also mit den Zöllnern und Sündern. Das waren so die Leute, um die alle einen riesen Bogen gemacht haben. Alle, die was auf sich gehalten haben, haben sich nicht mit Zöllnern und Sündern abgegeben. Und da stehen sie nun, beide Teile. Rechts die frommen, die sehr rechtschaffenen Leute und die moralischen Autoritäten, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und auf der anderen Seite links die Versager, die Loser. Die Leute, die eigentlich aufs Büßerbänkchen gehört hätten. Es waren die Beschämten und Schuldigen, es waren eigentlich Menschen, wo man sagen könnte, die hätten auch moralisch Privatinsolvenz anmelden können. Und Jesus dazwischen. Und dann erzählt Jesus ihnen Geschichten. Ein paar vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und eben auch diese Geschichte. Und er erzählt ihnen Geschichten, damit beide Seiten verstehen, was er tut und warum sich Jesus auch mit diesen Leuten abgibt, warum er sich mit den Sündern abgibt. Und er möchte beiden Parteien, den Versagern und den besonders Rechtschaffenen, etwas sagen über Gott und auch über ihr Leben. Über Risiken und Nebenwirkungen ihrer Entscheidungen, darüber, wo Freude ist und wo Schmerz ist, darüber, wie Gott sie sieht und was sie ihm auch bedeuten. Er möchte ihnen was darüber sagen, wie das Leben manchmal gegen die Wand fahren kann, aber auch, wie es wieder gut werden kann. Und so erzählt er ihnen die Geschichte vom Vater und seinen zwei Söhnen, die wir gerade gehört haben. Und diese Geschichte, die treibt den einen, den Losern, wirklich Tränen in die Augen, während die anderen bei den Rechtschaffenen die Geschichte den Blutdruck ziemlich hoch treibt. Und warum, das erzähle ich jetzt. Da ist also der Vater mit seinen zwei Söhnen und der Jüngere der beiden, der lässt sich bekanntlich sein Erbe vor der Zeit auszahlen. Für die Leute damals war das ein undenkbarer Gedanke, denn die Forderung des Sohnes, die war mehr als unverschämt. Der Vater war ja noch gar nicht tot und er geht zum Vater und sagt, hey, ich möchte aber mein Erbe. Und das heißt so viel wie, ich mag nicht warten, bis du endlich den Löffel abgibst. Ich will jetzt sofort meinen Anteil, ich will das Erbe jetzt. Und dabei möchte der Sohn auch nicht den Hof, auf dem sie leben. Er will nicht die Verantwortung. Er will nicht das Werk seiner Vorfahren fortsetzen. Nein, er will nur das Geld. Und wenn er das Geld hat, dann will er auf Reisen gehen. Aber auch hier, ja, er will nicht irgendwie auf Reisen gehen, um die Welt zu entdecken, um seinen Horizont zu erweitern. Er will nur eines, so weit weg wie möglich von zu Hause. Und eigentlich sagt er damit, ich wünschte, mein Vater wäre tot. An ihm selber liegt mir nichts, nur an seinem Geld. Ein Drittel des Besitzes, das würde ihm zustehen, ihm, dem Jüngeren von zwei Erben, und das will er jetzt haben. Und die unverschämte Forderung dieses jüngeren Sohnes ist aber nicht das eigentlich Überraschende oder Anstößige für die Leute. Die Leute wussten, welche Tragödien sich in Familien abspielen können und dass es in Familien einfach nicht immer heile Welt ist und was es da alles Schlimmes gibt. Das Anstößige für die Leute ist, wie der Vater darauf reagiert. Nämlich der Vater tut, was der Sohn will. Also vermutlich haben die anwesenden Männer alle gedacht, ey, dem Bengel würde ich mal zeigen, wo der Bartel der Most holt. Fußtritte würde ich ihm geben, ja, Sonderschichten in der Jauchegrube, Enterbung, wenn er nicht bald zur Besinnung kommt. Aber niemals in meinem Leben würde ich nachgeben. Aber Vater tut, was der Sohn von ihm will. Und das bedeutet, er konnte seinem Sohn nicht einfach mal kurz irgendwie online das Geld überweisen. Der Vater musste eigentlich innerhalb kürzester Zeit Besitz verkaufen. Und das vermutlich unter Wert, weil das musste schnell gehen, damit der Sohn seinen Anteil ausgezahlt bekommt und dann in die weite Welt gehen kann. Also werden Vieh und Land flüssig gemacht für wenig Geld und das ganze Dorf schaut zu. Jeder bekommt es mit. Da gibt es was zu erzählen für die Leute, am Brunnen und am Stammtisch. Und währenddessen hofft Vater vielleicht noch, dass der Junge irgendwie doch zur Besinnung kommt, dass er sich nochmal umentscheidet, dass er erkennt, was er da anstellt. Aber nichts dergleichen. Am Ende geht der Sohn seines Weges, ohne sich nochmal umzuschauen. Während der Vater in der Tür steht, gebrochen, abgrundtief traurig und verzweifelt. Ich habe vorhin gesagt, dass es bei dieser Geschichte um uns geht, um Gott und um unser Verhältnis zu Gott. Und bezogen auf uns macht Jesus mit dieser Geschichte deutlich, worin eigentlich unser aller Problem besteht. Unser Problem, das die Bibel auch als Sünde bezeichnet. Das Problem oder die Sünde ist nicht der pure Regelverstoß, den die Bibel damit meint. Ja, der jüngere Sohn, der hat nicht zuerst über die Stränge geschlagen, sich irgendwie mit den falschen Leuten umgeben. Er hat nicht irgendwie zu tief in die Kasse gegriffen oder die Knechte schlecht behandelt. Er hat zuallererst gesagt, mit Vater, der hier für Gott steht, will ich nichts zu tun haben. Er ist mir egal, ich will nur, was er hat. Er will nicht, wer Vater ist, er will nur, was Vater hat. Er will Vaters Gaben, aber nicht ihn als Geber. Er sagt, ich kündige die Gemeinschaft mit dem auf, der mir mein Leben geschenkt hat. Ich nehme all das Gute aus seiner Hand und dann kehre ich ihm den Rücken zu und gehe weg. Und darin liegt das Problem. Aber auch das ist nicht die Pointe der Geschichte oder das Anstößige für die Menschen damals, die das gehört haben. Die Pointe besteht darin, dass Jesus eigentlich allen Ernstes dann von Gottes Unfähigkeit erzählt. Denn er hindert den Sohn ja nicht daran, er lässt ihn gehen. Er gibt nach. Und die Frage ist, warum tut er das? Warum spricht er denn nicht mit seinem Sohn oder verbietet ihm das? Und die Antwort ist eigentlich ganz schlicht, weil er Vater ist und weil er als Vater Kinder will und nicht Sklaven, nicht Knechte. Weil er als Vater nicht zwingt, nicht ankettet, nicht mit Gewalt an sich bindet. Gott, Vater lässt dich ziehen, wenn du es bei ihm nicht aushältst. Er gewährt dir die Freiheit und nimmt den Schmerz in Kauf. Viele Mütter und Väter kennen das vielleicht. Sie kennen den Schmerz und wissen, wie es sich anfühlt, dem Kind hinterherzuschauen, wenn das Kind geht und nur noch den Rücken zu sehen. Sie kennen das, wenn ein Kind sich losreißt und wenn dann die Erinnerungen hochkommen an die Geburt, an das erste Lächeln, daran, wie der kleine Junge oder das kleine Mädchen in ihre Arme sprang und sich an die Schultern schmiegte, an die Tränen und den Trost. Die ersten ernsthaften Gespräche, das Vertrauen, das Lachen, die ersten Schritte, all das. Und jetzt nur noch der Rücken. Und es schneidet durchs Herz. Es hört nicht auf, weh zu tun, seinem Kind hinterherzuschauen und nur noch den Rücken zu sehen und diese Beziehung abbrechen zu sehen. Und Jesus sagt, hey, so geht es Vater, so geht es Gott. Es hört nicht auf, weh zu tun, und er kann nichts machen. Also klar könnte er, aber dann wäre er nicht mehr Vater. Er kann tun, was Eltern dann tun, nämlich warten, hoffen, bangen, trauern, warten und hoffen. Ich überspringe jetzt mal die Schilderungen des wilden Lebens, dass der jüngere Sohn dann in der Ferne führte. Und ich belasse es dabei, er hat ein wirklich wildes Leben geführt in der Ferne. Aber das hat er nicht lang gemacht. Er hat es nur so lang gemacht, bis ihm das Geld ausgeht, bis die wirtschaftlichen Verhältnisse kippen und die Hungersnot auch noch kommt. Und das war damals ein bisschen anders als heute. Die Hungersnot, die bedeutete den Tod. Es gab irgendwie keine Sozialorganisationen, die sich dann irgendwie drum gekümmert haben, dass Leute nicht verhungern. Also muss der Sohn Schweine hüten. Und an dieser Stelle der Geschichte, da verziehen alle Zuhörer völlig angeekelt das Gesicht. Ja, alles, aber nicht Schweine hüten. Es ist wie Leichen waschen, Müll sortieren, wie den Abwasserkanal reinigen, Schweinkram eben. Ja, es ist unrein, demütigend. Und dann will der Junge sich auch noch das Fressen mit den Schweinen teilen. Aber nicht mal das kriegt er. Also er ist völlig am Tiefpunkt. Und da kommt er zur Besinnung. Im Schmerz am tiefsten Punkt, da erinnert sich der jüngere Sohn plötzlich an zu Hause und er beschließt, zurückzukehren. Aber so denkt er nicht mehr als Sohn, das kann er jetzt bei allem, was er gemacht hat, absolut nicht mehr bringen, aber vielleicht eben als Arbeiter, als Handwerker, als Hirte, als irgendwas, so dass er seine Schuld dem Vater wieder irgendwie zurückzahlen kann, dass er was abarbeiten kann. Er will dem Vater eine Gegenleistung anbieten. Also feilt er an einer kleinen Rede, Auf dem Weg nach Hause murmelt er die Worte vor sich hin, baut um, verschiebt Sätze, streicht, ergänzt. Und am Ende besteht seine Rede eigentlich aus zwei Teilen. Der erste Teil, er macht reinen Tisch. Er sagt, okay, ich habe Mist gebaut, ich habe es echt verbockt. Und der zweite Teil, er macht ein Angebot. Er will als Tagelöhner seine Schuld beim Vater abarbeiten. Jetzt kennen wir die Geschichte, wir wissen, was dann passiert. Es ist irgendwie nichts Überraschendes für uns. Wir haben es ja vorhin auch gehört. Der Sohn kommt nach Hause und der Vater schließt ihn in die Arme. Viele Tränen fließen, große Gefühle. Man kann sich vielleicht vorstellen, der Magd steht noch total gerührt an der Tür und weiß nicht, was da geschieht. Aber so ganz selbstverständlich, dass Vater so reagiert, ist es nicht. Denn was passiert eigentlich in einem palästinensischen Dorf zur Zeit von Jesus, wenn ein Sohn, der alles versaut hat, sich traut, nach Hause zu kommen? Da gab es so eine Tradition. Also Jesus musste es damals nicht groß erklären, weil das war allen Umstehenden klar. Ja, jetzt kommt die Kisasa. Kisasa, das bedeutet das Abschneiden. Das war damals überall gängiger Brauch. Das heißt, wenn so ein Sohn, also ein verlorener Sohn, wirklich wieder sich nach Hause trauen sollte, dann würde das ganze Dorf sich am Dorfrand versammeln. Alle wären da, wirklich alle. Und jeder hat einen Krug dabei. Und dann stehen sie mit ihrem Krug am Dorfrand und vor seinen Augen würden sie den Krug zerschmettern, sodass ihm die Scherben nur so um die Beine fliegen. Und das Dorf würde damit sagen, hey, hier bist du nicht willkommen. Du hast alles zerbrochen. Die Gemeinschaft, das Vertrauen, das Herz deines Vaters, deine eigene Würde, das lässt sich nie mehr reparieren. Guck hier die Scherben, die zeigen es dir. Das ist dein Leben. So ist es und so bleibt es. Du bist nicht ganz, du bist nicht heil, du bist zerbrochen. Du bist abgeschnitten. Und nun geh dahin, wo du herkommst. Das ist Kisasa. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch das Gefühl, abgeschnitten zu sein, draußen zu sein, weit weg von Gott. Oder wenn ich weiß, okay, in meinem Leben, da ist so viel schief gegangen, man fühlt sich irgendwie zerbrochen, nicht ganz, unbedeutend, unbegabt, schuldig, ungeliebt, Kisasa. Und dieses Wunder dieser Geschichte ist, dass es kein Kisasa gibt. Vielmehr brennt da ein Licht im Fenster, Abend für Abend, Woche für Woche, Monate, Jahre lang. Steht der Vater da, schaut und wartet. Gott steht da und wartet auf dich und mich. Und so kommt der Sohn also auf den Hof des Vaters und er beginnt mit seiner Rede, die er auf dem Weg nach Hause sorgsam einstudiert hat. Vater, ich habe es verbockt, ich habe gesündigt, ich habe alles verspielt, auch das Recht, dein Sohn zu sein. Und eigentlich wollte er dem Vater gerade noch vorschlagen, als Arbeiter bei ihm zu arbeiten, seine Schuld abzuarbeiten, aber so weit kommt er gar nicht mehr. Denn längst liegt der Sohn in den Armen des Vaters. Bei Gott gibt es kein Kisasa, kein Scherbengericht. Gott kann das nicht. Er kann kein Kisasa, aber er kann erbarmen. Er schließt den Jungen in die Arme und damit widerspricht er wirklich allem, was die Zuhörenden eigentlich als normal und auch als angebracht empfunden hätten. Anstattdessen gibt er seinem Sohn ein neues Gewand und einen Ring und sagt damit, du bist mein Sohn. Er schlachtet ein Kalb und sagt damit, nichts als pure Freude ist im Himmel, wenn du kommst. Denn was immer du auch angestellt hast, was immer auch schief lief in deinem Leben, wenn du kommst, dann ist Erbarmen und Freude. Und meine Frage zum Schluss ist, wo bin ich in dieser Geschichte? Bin ich mit dem jungen Mann zusammen gerade auf der Flucht vor Gott? Bin ich an einem Punkt, wo es weh tut, wo ich Sehnsucht nach Zuhause habe. Denke ich, ich bin nicht mehr liebenswert, höchstens Tagelöhner. Jesus erzählt diese Geschichte vor allem auch, um zu sagen, hey, egal wo du gerade stehst, es gibt einen Ort, da brennt ein Licht für dich und da wartet Gott, dein Vater, auf dich. Amen.